Ein weiser Mann kommentierte einst nach einem spektakulären Torjubel von Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang: Der Einzige, der das wirklich gar nicht witzig fand, war Marcel Reif. Aber der findet in seinem Leben sowieso nichts mehr witzig. Das ist mein Humor. Dieser Satz stammt natürlich von The Normal One, Mr. Pig und Kloppoborg, Jürgen Norbert Klopp. Und mit ihm und seiner Rivalität mit Pep Guardiola werden wir uns heute intensiv beschäftigen. Aber zunächst behaupte ich jetzt einfach mal ohne jegliche Grundlage, was Marcel Reif witzig findet und was nicht, weiß niemand besser als er. Hallo Jens!
Hi Nils! Ja, genau, klar, das muss ich ja wissen. Marcel Reif hat ja auch früher einige Jahre seines Lebens in Mainz hier verbracht.
Ach, wirklich? Das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja, der hat Publizistik studiert, kam glaube ich Anfang der 70er hier nach Mainz, hat Publizistik studiert, aber nicht abgeschlossen. Und
okay, wir haben es abgeschlossen, nur als Fußnote.
Genau, und dann hat er viele Jahre noch fürs ZDF gearbeitet, bevor er dann, ich glaube, zu RTL gegangen ist und da dann Europapokalspiele und Bundesligaspiele und so weiter moderiert hat.
Zugegeben, er hat seinen Weg gemacht, weil Publizistik studiert haben wir auch, beim ZDF war ich auch, zu RTL hat es dann nicht mehr gereicht. Vielleicht aber auch besser so.
Ja, ich glaube, das musste auch nicht unbedingt sein, Nils. Ja, genau, also von daher, Marcel Reif, wissen wir ganz genau, was er so will und was nicht. Aber lass uns nicht zu viel über ihn sprechen, sondern eher über Pep und Klopp. Am Wochenende fand es nämlich statt, das letzte Treffen in der Premier League. Das letzte Spiel zwischen Liverpool und Man City in der englischen Liga. Und ja, ohne dem jetzt vorweggreifen zu wollen, da wollen wir ja später nochmal hinkommen, es war ein spektakuläres Spiel. Ja.
Ich habe irgendwo gelesen, das beste 1-1 aller Zeiten. Weiß nicht, ob es so war, aber es war schon weit vorne. Also so ein 1-1 klingt ja erstmal relativ lame, aber wenn die zwei Mannschaften unter den zwei Trainern aufeinandertreffen, war immer Spektakel geboten, muss man sagen. Und ja, war auch an diesem Wochenende wieder der Fall.
Absolut. Und es hätte auch gut und gerne 2-2 oder 3-3 ausgehen können. Also super Spiel. Und man hat auch mal wieder gesehen, was die beiden Trainer auch ausmacht und was auch ihre Trainerpersönlichkeiten ausmacht, aber auch so dieses Drumherum, wie sie auch als Kommunikator auftreten. Und können wir mal bei Klopp anfangen? Also das haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal in unserem Podcast hier thematisiert, als es darum ging, dass Klopp eben seinen Abschied aus Liverpool angekündigt hat, dass er so die Leidenschaft zurück in den Arbeiterverein Liverpool gebracht hat. Ja. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, das muss man sagen. Ich meine, Klopp ist natürlich einfach ein fantastischer Trainer auf vielen Ebenen. Und ich glaube, er hat extreme Skills, wenn es darum geht, Mannschaften zusammenzustellen. Er hat extreme Skills, wenn es auch um taktische Dinge geht. Aber er hat vor allem eben auch extreme kommunikative Skills, Jürgen Klopp. Und was man nicht zuletzt wieder bei seinem Abschiedsstatement gesehen hat, dass da natürlich Authentizität ganz weit oben ist. Und ich glaube, genau mit dieser authentischen Art ist er auch so im besten Sinne ein Menschenfänger. Also ich glaube, die Leute folgen ihm, glauben ihm. Also wenn du mal in der Außendarstellung anfängst, ne, mit Journalisten. Diese Pressekonferenzen sind oftmals irgendwie launig, er ist ein entspannter Typ. Da stellt man im Zweifel gerne eine Frage, beziehungsweise traut sich die zu stellen. Und mit seinem Humor macht er eben auch das, ja, was er machen soll, nämlich den Verein auch wunderbar nach außen verkaufen, sympathisch verkaufen. Das ist das eine nach außen. Und nach innen mit dem Team, glaube ich, ist er einfach einer, der natürlich auch kritisiert, aber die Mannschaft auch aufbaut und die nicht nur den Spieler sieht, sondern eben auch den Menschen sieht. Und ich glaube, das wissen seine Spieler wahnsinnig zu schätzen. Deswegen glauben die an sich, rufen ihre Leistung ab und stehen dann halt auch hinterm Trainer und gehen für ihn durchs Feuer, wie man so schön sagt.
Das ist auch so. Und da ist es auch egal, ob das ein gestandener Spieler ist, der schon viele, viele Jahre im Verein ist oder ein Jungspund, der jetzt gerade vielleicht auch ins erste Team reingerutscht ist, auch gerade wegen der Verletzungsmisere, die Liverpool ja auch immer noch hat, das darf man nicht vergessen. Aber was er, glaube ich, auch getan hat, er hat die ganze Stadt auch angezündet. Es gibt ein Zitat von einem weiblichen Liverpool-Fan, zwar vor ein paar Monaten in einem Spiegel-Beitrag, als es auch um Klopp und seine Leidenschaft für den FC Liverpool auch ging. Mit ihm hat sich die ganze Atmosphäre verbessert. Die Stimmung im Stadion ist wieder viel besser und viele unserer traditionellen Lieder sind unter ihm wieder zu hören. Und er hat auch auf jeden Fall den Erfolg natürlich zurückgebracht. Nach Liverpool hat in der Saison 1920 nach 30 Jahren den ersten Meistertitel wieder an die Merseyside geholt und den letzten Titel hatte damals Sir Kenny Dalglish geholt, aber halt noch in der Liga, die ganz anders war, als es heute der Fall ist. Damals gab es den FC Chelsea nicht in seiner, sagen wir mal, Hochphase unter Roman Abramovic oder auch Manchester City, war damals eigentlich eher eine Fahrstuhlmannschaft, die zwischen der ersten und der zweiten Liga hin und her getingelt ist. Und die sind ja dann von, ja, quasi einer Herrscherfamilie von Abu Dhabi übernommen worden in den 2000er Jahren. Und diese Konkurrenzsituation gab es ja unter Kenny Dalglish noch gar nicht. Mhm. Klopp hat das natürlich jetzt voll mitgemacht.
Mhm. Und ist dann 2015 zu Liverpool gekommen und Pep ist ein Jahr später dann zur City gekommen. Und seither, ja, liefern sich die beiden einfach ein grandioses Duell, wie ja auch schon vorher in der Bundesliga, damals mit Bayern und Dortmund. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man sich da mal ein paar Zahlen anguckt, ne? Champions League. In fünf der vergangenen sechs Spielzeiten stand entweder Guardiola mit seinem Team oder Klopp im Finale. Ja. Das ist schon irre, was für eine Dominanz die da haben. Ne? Ja. Und genauso ist es ja in England. 18 von 25 der letzten Pokalen ging an einen der beiden.
Ja. Und das halt in der Liga mit Man United, mit Chelsea, mit Tottenham, mit Arsenal. Jetzt ist Newcastle noch dabei, die auch richtig viel Geld aus Saudi-Arabien bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja klar, die haben ja auch das meiste Geld. Es haben schon mehrere Vereine in der Premier League viel Geld. Also muss das ja auch irgendwas mit den Trainertypen zu tun haben. Ja?
Mit Sicherheit. Und ich glaube, es ist ja auch keine neue Erkenntnis, dass Konkurrenz das Geschäft belebt.
Definitiv. Ja?
Also wenn man sich mal anschaut, dass die Bayern in den letzten 11 Jahren, als sie noch Meister geworden sind, dass sie natürlich Meisterschaften hatten wie im letzten Jahr, die extrem eng waren, aber dass auch oft Meisterschaften dabei waren, wo sie mit zig Punkten Vorsprung eben dann an der Spitze standen.
Gerade in der Zeit, als Pep dort war, ne?
Genau. Das hilft langfristig tatsächlich wahrscheinlich weniger, als immer sich pushen zu müssen ans Limit. Und Pep und Klopp haben sich eben immer ans Limit gepusht. Und da überrascht es ja auch nicht, wenn dann Pep sagt, als er angesprochen wird auf den Rücktritt von Klopp, es war ein Schock, das zu hören. Ich hatte das Gefühl, als ich es hörte, dass ein Teil von Man City etwas verlieren wird. Mhm. Wir können unsere Zeit hier nicht ohne ihn definieren, ohne Liverpool, unmöglich. Also das ist schon eine schöne Aussage und er sagt an anderer Stelle, Klopp war der beste Rivale für ihn, den er in seinem Leben hatte.
Was sagt denn José Mourinho dazu?
Ja, gut, egal. Ja, aber das zeugt ja auch von Respekt, ne?
Ja, absolut.
Dass die beiden sich so sehen und ich glaube, den Erfolg dieser beiden Teams musst du ganz, ganz eng mit den beiden Trainern verknüpfen. Und da spielt natürlich Geld eine Rolle und da spielen gute Spieler eine Rolle, aber die Trainer sind da, glaube ich, das entscheidende Puzzlestück.
Wo würdest du denn Gemeinsamkeiten zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola sehen? Wo sind sie sich ähnlich? Was meinst du?
Mir würde es fast leichter fallen, genau das Gegenteil erstmal zu beantworten. Mhm. Also was man ja schon erstmal grundsätzlich sieht, ist die Art, wie sie Fußball spielen lassen. Und Pep ist natürlich ein schwerer Verfechter vom Ballbesitz und von Kontrolle.
Ja.
Das ist alles sehr, sehr gut dirigiert, wie er das macht, während Klopp eben für diesen Heavy-Metal-Fußball steht, nach vorne pressen und mit super viel Energie. Also ich glaube, diese Emotionalität, die Jürgen Klopp einfach persönlich hat und ausstrahlt, die spiegelt sich auch massiv in dem Spiel seiner jeweiligen Teams wieder.
Ja.
Und Guardiola wirkt schon auch nach außen hin ein bisschen kontrollierter und genauso wirken eben auch seine Mannschaften dann.
Ja.
Also das ist für mich so ein Unterschied erstmal zwischen den beiden auf der Ebene.
Ja, ich glaube, da sprichst du schon die richtigen Sachen an und vielleicht ist auch deswegen Klopp zu dem größten Rivalen von Pep eben geworden in den vergangenen Jahren, weil sich die Herangehensweisen der beiden Mannschaften so stark voneinander unterscheiden. Genau wie du sagst, Pep setzt mit Man City auf Details, auf Kontrolle und Jürgen Klopp setzt auf Chaos, auf Unruhe. Und das hat man auch am Wochenende wieder gesehen, dass sich Man City da einfach unwohl fühlt damit, wenn sie die Kontrolle im Spiel verlieren. Und das ist was ganz Entscheidendes, was Klopp mit seinen Mannschaften eben seit vielen Jahren hinbekommt, dass er diese Unruhe ins Spiel reinbringt, die Pep halt eben überhaupt nicht leiden kann. Ne?
Ja, bin ich völlig bei dir, das stimmt.
Gemeinsamkeiten wäre wahrscheinlich, also sie sind schon beide sehr verbissen. Also sie sind absolut erfolgsgetrieben und tun alles für den Erfolg. Ja. Was ich auch noch sagen würde, wo es eine Gemeinsamkeit gibt, ist so diese Art und Weise, wie sie sich auch immer vor ihre Mannschaft stellen.
Ja, das stimmt.
Also ich habe von Klopp, also ich kann mich nicht erinnern, dass er mal einen Spieler öffentlich angegangen ist und gesagt hat, XY hat heute nicht performt und deswegen haben wir heute nicht so gut ausgesehen, wie wir das hätten tun können. Und auch Pep ist da nicht einer, der vorne weggeht und sagt, die Mannschaft hat heute schlecht gespielt.
Da gab es dann einen ganz aktuellen Fall eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Pep hat sich ja öffentlich bei Calvin Phillips entschuldigt.
Ah, ja, richtig, genau. War vor einigen Wochen, ja.
Ja, ja, genau, genau. Hintergrund war der, Phillips war bei City und dann war die WM in Katar. Er kam zurück, wohl nicht in Topform und Pep hat dann irgendwie auch öffentlich gesagt, Phillips ist nicht verletzt, sondern er kam mit Übergewicht hier an und kann in dieser Verfassung weder trainieren noch spielen. Und im Nachhinein hat Calvin Phillips in einem Interview mit der Times dann auch eingeräumt, dass das schon für sein Selbstvertrauen ein ziemlicher Schlag war und er sich danach einfach nicht mehr wohlgefühlt hat bei City. Und dafür hat sich Pep dann im Nachhinein entschuldigt, mit ein paar Monaten Abstand, aber er hat gesagt, dass es ihm leid tut. Und er hat auch gesagt, ist ja vielleicht auch gar keine schlechte Quote, wenn man sich in 8 Jahren einmal entschuldigen muss.
Ja. Ja, aber das ist so die Art und Weise, auch dann mal zu sagen, ey, sorry, da bin ich vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Das ist dann auch okay, aber ansonsten, ja, ist mir da kein anderer Fall bekannt, dass er das in anderer Art.
Warum muss ich da schon wieder an José Mourinho denken?
Ja, oder man könnte natürlich auch an Thomas Tuchel denken, ne? Also da gibt es ja schon auch verschiedene Beispiele von Trainern, die das anders machen. Ja. Dann lass uns doch mal auf das Spiel am Wochenende kommen. Das war nämlich das 30. Duell zwischen den beiden, also hier die Zeit in Deutschland und in England, das ist mit reingerechnet. Und Pep hat 11 Spiele gewonnen, Klopp 12 und jetzt gab es das 7. Unentschieden am Wochenende. Also
im Prinzip ausgeglichen.
Genau. Ja, aber es war natürlich auch schon ein Spiel, das in Anfield einfach brennt. Das war unfassbar, das muss man schon sagen. Was da auch an Austausch zwischen Mannschaft, zwischen Stadion und auch zwischen Trainer Klopp, dann jetzt auf Liverpool-Seite, so stattfindet bei so einem Spiel in Anfield, das ist einfach schon fantastisch. Ja. Das muss man schon sagen. Und ich glaube, wäre dieses Spiel jetzt bei City gewesen, wäre es auch, glaube ich, anders ausgegangen, weil ich glaube, City hat im Moment schon die stärkere Mannschaft und haben halt eben auch deutlich weniger Verletzte, als es Liverpool hat. Also da hat der Faktor Anfield definitiv eine Rolle gespielt.
Ja. Und da siehst du ja auch einfach seine Energie, wie er da an der Seitenlinie abgeht und einfach auch mit dabei ist. Und ich kann mir vorstellen, das ist als Team ja auch cool zu sehen, ne? Wenn du da auf dem Platz stehst und draußen dein Trainer ist genauso emotional engagiert wie du und peitscht dich da nach vorne. Mich würde das schon mal motivieren, weil dann fühlst du dich halt noch mehr so in einem Boot. Und es ist nicht, gibt ja auch die Trainer, die sitzen dann die meiste Zeit, schauen dem Regen treiben dazu und dann hast du als Spieler vielleicht mal eher das Gefühl, ah ja, super, okay, also damit hat er jetzt hier nichts mehr zu tun, er hat uns, ne, und dann sind wir jetzt hier in charge und vielleicht auch verantwortlich dafür, wenn es schief geht und das ist bei Klopp halt anders, also ein Team.
Ja, und Pep Guardiola hat ja das Wochenendspiel auch damit kommentiert, dass er gesagt hat, in Anfield kam ein Tsunami auf seine Mannschaft zu und das war auch in der zweiten Halbzeit so. Also ich habe selten ein Spiel mal wieder auf der Ecke des Stuhls verbracht, weil ich so angefixt war von der Atmosphäre auch im Stadion und nicht nur von den paar Tausend, die irgendwie im Kopf da hinten dran ihre Mannschaft anfeuern, sondern man hatte das Gefühl, das ganze Stadion kommuniziert mit der Mannschaft. Da ist eine Kommunikation zwischen Mannschaft, Trainer und Stadion einfach da und das war unfassbar zu sehen,
muss ich wirklich sagen. Ich muss gerade noch einen Gedanken loswerden oder eine Frage eigentlich, wenn wir schon bei den Unterschieden waren. Ich finde es auch interessant, wenn du Spieler über ihre Trainer sprechen hörst, weil du dann auch manchmal so einen Eindruck bekommst, was ist vielleicht das Besondere an diesem Trainer. Virgil van Dijk hat damals nach dem Champions League-Sieg von Liverpool gesagt, Jürgen Klopp ist nicht nur ein fantastischer Trainer, er ist auch ein fantastischer Mensch. Wenn die Spieler über Pep Guardiola sprechen, geht oft der Fokus dahin, dass er sie besser gemacht hat. Ja. Also, dass er taktisch so ein Tier ist, dass er einfach so viele Sachen durchschaut, die vielleicht andere Trainer nicht durchschauen. Und das finde ich schon interessant. Würdest du denken, dass Klopp vielleicht den Ticken mehr Empathie hat und Guardiola dann einfach vielleicht noch einen Ticken mehr über seine vielleicht taktische Genialität kommt?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also definitiv. Und es gibt ja die sehr spannende Doku auch Amazon Prime über Man City vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht mal, welche Saison das war, aber ich glaube, das müsste noch vor Corona auch gewesen sein. Vielleicht war es 1920 oder 1819. Und da sieht man mal wirklich im Detail, wie er an jedem Spieler in jeder Training Session eben arbeitet. Ja. Also, wo er einfach sagt, wenn du dich diese 3 Zentimeter reindrehst, nimmst du den Ball besser mit und so weiter. Wenn du dich im Aufbau 3 Meter nach rechts stellst, dann hast du einen ganz anderen Einfluss aufs Spiel. Also da geht es schon sehr, sehr drauf, dass welche Details er auch in den Fußball reingebracht hat. Und man muss ja auch sagen, dass auch viele Trainer ihm nacheifern, was ja auch quasi so der Ritterschlag ist, wenn viele Trainer deiner Idee dann auch folgen. Er hat einfach viele Systeme weiterentwickelt, er hat neue Spielerpositionen entwickelt, ja, dass die Innenverteidiger sich eher so auf die 6, auf die 8, die Außenverteidiger sich eher auf die 6, auf die 8 fallen lassen im Aufbauspiel und gar nicht einfach nur außen blind die Linie langrennen und so weiter. Das waren alles Pep-Ideen und ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, dass er der vielleicht auch taktisch versiertere ist als Klopp. Ja. Würde man Klopp wahrscheinlich nicht zu nahe treten. Und Klopp sieht das ja selbst so. Klopp sagt ja selbst auch immer, Pep ist der beste Trainer der Welt. Ja. Ob er das jetzt vielleicht auch macht, weil er sich dadurch ein bisschen in die David-Position begeben kann.
Ich glaube, auf jeden Fall
Goliath.
Der Klopp, Jürgen Klopp wäre ja keiner, der sagen würde, ich bin der beste Trainer der Welt. Und dann ist die Auswahl doch schon relativ gering. Genau. Dann bleibt nicht mehr so viel.
Er ist eben kein Mourinho.
Ja. Ich glaube, man kann schon festhalten, dass die beiden mit ihren Teams in den letzten Jahren den europäischen und damit ja auch den Weltfußball extrem beeinflusst haben. Ja. Und einfach auch ein ganz neues Spiel. Also Jürgen Klopp hat da irgendwie eine neue Art des Spiels eingeführt und Guardiola eben genauso.
Ja, genau.
Und es wird super spannend zu sehen, wie jetzt der Meisterschaftskampf in England ausgeht, weil jetzt haben wir wirklich eine ganz enge Situation da oben an der Spitze. Ich schaue gerade mal auf die Tabelle. Arsenal ist jetzt vorne dank des besseren Torverhältnisses mit 64 Punkten gleich auf mit Liverpool und City liegt dahinter mit 63 Punkten. Also da ist noch alles drin jetzt.
Ja, das wird super spannend und ich glaube an einem der kommenden Spieltage spielt dann auch City gegen Arsenal. Mhm. Da geht es direkt auch wieder los und da geht es direkt um die nächsten Punkte, um die Meisterschaft. Von daher super spannend.
Man kann es ja auch überhaupt nicht vorhersehen, was da jetzt passiert. Aber hast du ein Bauchgefühl, wer es macht?
Ich würde es Kloppo wünschen, auch wenn ich schon seit vielen, vielen Jahren auch Arsenal-Fan bin. Aber ich glaube, die Zeit von Mikel Arteta und seinem Team, die wird noch kommen. Das muss noch nicht in diesem Jahr sein. Stell dir doch mal dieses Finale vor. Jürgen Klopp geht weg und gewinnt in seiner letzten Saison noch die Meisterschaft. Denn die Meisterschaft 1920, die konnte er gar nicht mit der Stadt feiern. Es war Corona. Stimmt, und die haben im leeren Stadion in Anfield haben die Trophäe bekommen. Mhm. Das wäre doch ein wunderschöner Abschluss, das wenn stimmt. er jetzt diese Trophäe nochmal vor, weiß ich, 60, 65.000 Leuten da in die Hand nehmen könnte. Ja. Das würde ich ihm schon gönnen, auch wenn ich ansonsten sagen würde, es wäre auch mal wieder Zeit für einen neuen Meister. Es wäre auch mal wieder Zeit, dass Arsenal nach 2006, glaube ich, die nächste Meisterschaft mal wiederholt. Aber
und verdient hätte es Pep ja natürlich genauso.
Ja,
weil
das ist ja klar.
Die machen natürlich auch eine Hammerarbeit da. Aber ja, also wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich auch sagen, Liverpool.
Ja, dann belassen wir es dabei. Und sprechen nochmal über ein Thema der Bundesliga, nämlich über den VfB Stuttgart. Um den werden wir uns in dieser Folge ein bisschen mehr kümmern, denn in der vergangenen Woche hat der VfB angekündigt, dass Sebastian Hoeneß, der Erfolgstrainer, seinen Vertrag bis 2027 verlängert.
Und das in einer Phase, wo natürlich gerade viele, viele Gerüchte aufkamen. Da ja nun eine Position bei Bayern vakant ist im Sommer, ob er nicht ein potenzieller Nachfolger wäre. Und das ist schon vom Timing, würde ich sagen, relativ gut gewählt, dass man jetzt diesem Gerücht völlig den Wind aus den Segeln nimmt. Und ich glaube, es ist auch die richtige Entscheidung für ihn. Also ich glaube, es ist super geil, mit Stuttgart dann nächstes Jahr Champions League zu spielen und diese Monster-Saison einfach auch zu bestätigen und mit einer anderen geilen Saison danach zu legen. Und ich glaube auch für ihn persönlich wäre das mit Bayern jetzt wahrscheinlich ein Ticken zu früh.
Das käme noch zu früh, das würde ich auch sagen, weil du jetzt sagst, ja, das ist ein guter Zeitpunkt jetzt auch, um ein Signal zu setzen. Ja, das ist es, um halt diese Diskussionen auch zu beenden und einfach auch zu sagen, wir kümmern uns jetzt um den Rest der Saison und wollen mit Stuttgart auf jeden Fall in die Champions League und die Chancen stehen wunderbar. Und ich habe am Freitag das Spiel noch geschaut und da wurde er vorher von DAZN-Moderator Alex Schlüter angesprochen. Werden mit dieser Vertragsunterzeichnung jetzt die Gerüchte aufhören um sie und Bayern? Na, der Hoeneß auch gesagt, ja, das ist mir egal, mich kümmern diese Gerüchte nicht. Und nach dem Spiel hat Alex Schlüter die Frage gleich nochmal gestellt.
Ja, natürlich.
Werden jetzt damit die Gerüchte aufhören um die Bayern? Junge.
Hat er die falsche Karte in der Hand gehabt oder
weiß
was?
Weiß ich auch nicht, was ihn da geritten hat. Ne? Also von daher, nein, augenscheinlich werden sie nicht vorbei sein. Man wird ihn möglicherweise da jetzt immer wieder drauf ansprechen. Aber die Geschichte ist weißt jetzt du, wahrscheinlich für diese Saison erstmal rum.
Ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiges Signal für die Spieler von Stuttgart ist. Weil die jetzt eben auch sehen, okay, unser Kapitän, der bleibt hier an Bord und der ist nicht beim ersten Erfolg weg, sondern hier kann wirklich was entstehen, wir können hier was aufbauen. Und ich meine, da stehen ja wahrscheinlich auch ein paar Vertragsgespräche an. Und für die Spieler wird das wichtig sein, dass sie wissen, okay, Hoeneß ist noch weiter da und wir können hier zusammen Großes erreichen. Ich muss jetzt nicht den Verein wechseln.
Ja, das ist auch so. Und man muss ja auch mal gucken, wo der VfB Stuttgart auch herkommt. Mhm. Ja, VfB Stuttgart ist das letzte Mal, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, 2006, 2007 Meister geworden unter Armin Fee, damals mit den jungen Wilden, Timo Hildebrand, Mario Gomez, Sami Khedira, Kakao, ich glaube auch ein Hitzelsberger war da drin, oder? Ja, müsste der nicht auch da drin gewesen sein? Und in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten kann man jetzt ja fast schon sagen, gab es super viel Unruhe beim VfB und sie konnten eben an diese Leistungen nicht mehr anknüpfen. Die Spieler sind teilweise weggegangen zu anderen Vereinen und dann gab es auch viel Unruhe im Vorstand, sodass der VfB auch in den 2010er Jahren zweimal abgestiegen ist. Mhm. Und ja auch in den vergangenen Jahren, als sie dann wieder da waren, ganz schön mit dem Abstieg zu tun hatte.
Ja, in jedem Fall. Ja, und dann war 2023 ja noch Labbadia als letztes im Amt. Aber lief ja auch nicht so richtig gut unter Labbadia.
Nee, sie haben ihn ja, Labbadia, glaube ich, erst im Dezember 22 haben sie ihn angestellt. Sie sind in die Saison gegangen mit Pellegrino Matarazzo, haben den dann im Herbst rausgeworfen, weil es nicht funktioniert hat. Dann kam übergangsweise Michael Wimmer und dann eben am Mitte Dezember Bruno Labbadia. Und Labbadia ist ja so ein erfahrener, pragmatischer Trainertyp, ne? Feuerwehrmann der alten Schule. Wir haben vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen. Wie kann denn eine Mannschaft die Klasse halten? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Wir haben über Bo Hendriksen gesprochen in Mainz. Und ja, was hat man für Möglichkeiten? Entweder man holt sich so einen klassischen Feuerwehrmann, der vor allen Dingen die Defensive stabilisiert und darüber dann irgendwie die Punkte zusammenkratzen will. Oder man holt jemanden, der quasi sich, ja, die Qualität, die im Kader ist, eben ausbaut und darüber über einen offensiven und selbstbewussten Fußball dann eben die Klasse auch zu halten. Ja. Und diesen Weg hat der VfB eingeschlagen. Sie haben dann Hoeneß geholt, was hast du gerade gesagt, im April, ne? April 23 kam dann Sebastian Hoeneß dazu und hat dann in den verbleibenden Spielen die Relegation zumindest geschafft, nachdem sie da auf dem 18. Tabellenplatz waren, als er übernommen hat. Also.
And the rest is history. Mhm. Und dann ging es wirklich steil nach oben. Also was hat er denn gemacht, Hoeneß, dass das jetzt auf einmal so funktioniert? Also er hat schon die Mannschaft, ja, man sagt ja immer so umgekrempelt und ich glaube, er hat ihm vor allem auch ein anderes Mindset gegeben. Mhm. Ne? Und eben diese mit verknüpft mit diesem Offensivfußball zu sagen, wir sind selbstbewusst, breite Brust, wir können hier was erreichen und das finde ich schon erstaunlich, dass er das geschafft hat, weil er ja jetzt nicht einer ist wie Xavi Alonso, der erstmal von Haus aus so eine krasse Autorität hat, weil er als Spieler eben auch alles gewonnen hat. Also in seinen jungen Jahren, klar, er hatte ja vorher schon seine Station Hoffenheim, ne? Er hat mit der dritten Mannschaft der Bayern auch einen Pokal geholt, die Meisterschaft geholt.
Genau, ja.
Und trotzdem ist es ja erstaunlich, dass er sich da gleich so etabliert und die Spieler ihm auch so folgen.
Mhm. Ja, ich glaube, was man bei ihm nochmal nicht vergessen darf, ist auch die Ausbildung, die er genossen hat. Er hat nämlich bei RB Leipzig war er Jugendtrainer. Dann hast du gesagt, FC Bayern, also da so seine Spuren verdient, ist dann zu Hoffenheim, also auch in einem eher ruhigen Umfeld, wo er sich auch entwickeln konnte, hat er auch die Mannschaft deutlich besser gemacht. In seinem zweiten Jahr sah es dann lange so aus, als würden sie nach Europa kommen und dann hat er die letzten 9 Spiele, glaube ich, nicht mehr gewonnen. Und ist deswegen dann am Ende der Saison entlassen worden. Und deswegen war er überhaupt frei. Also er hat auch bei seinen vorherigen Stationen überall einen guten Job gemacht, weil er eben ja ein Typ ist, der einen sehr klaren Gedanken auch hat, wie sein Fußball aussehen soll. Und vor allen Dingen, und das ist was man von den Verantwortlichen vom VfB Stuttgart immer wieder hört, weil er einfach eine sehr starke Kommunikation hat, weil er viele Gespräche führt mit den Spielern, die Spieler mitnimmt, auch die jetzt vielleicht nicht immer auf dem Platz stehen, sondern auch die Fringe-Players, also die halt auch nicht immer zum Einsatz kommen. Und das scheint dann so an seiner starken Kommunikation auch zu liegen. Und er ist halt einfach ein Typ, der sehr positiv und optimistisch an die Sache rangegangen ist. Und das konnte er zu dem Zeitpunkt auch, als er übernommen hat, weil der VfB nämlich gesagt hat, uns ist das total egal, also natürlich nicht total egal, ob wir runtergehen, so weit geht es natürlich nicht, aber es ist uns in dem Fall total egal, weil wir mit Sebastian Hoeneß weitermachen. Mhm. Ob wir runtergehen oder nicht, Sebastian Hoeneß bleibt da. Und von daher hatte er in der Sekunde auch überhaupt nichts zu verlieren, sondern konnte einfach sagen, ich baue jetzt hier was auf mit diesen Spielern, und das hat er augenscheinlich geschafft. Ja.
Und diese Kommunikation mit den Spielern, das finde ich wirklich auch interessant. Er hat ja selber auch mal gesagt, die Spieler müssen wissen, woran sie sind. Und ich glaube, auch da kann man ähnlich wie bei Klopp, wir haben vorhin schon gesagt, es ist gut zu kritisieren, es ist aber gut, die Spieler auch aufzubauen. Genau. Und das kann man gut übertragen, wenn man sich mal in eine Führungsposition zum Beispiel bei einem Unternehmen denkt, auch da. Wenn du deine Mitarbeiter irgendwie 1, 2, 3, 4 Punkte sagst oder sagst, hier, da kannst du dich vielleicht verbessern, da kann man daran arbeiten. Wenn du dem jetzt 15 Punkte um die Ohren haust, wo er so richtig schlecht performt, dann zerstörst du ihn eher. Also da die richtige Mitte zu finden. Und ich glaube, auch ein wichtiger Erfolgsfaktor für Führungspositionen in der Kommunikation ist genau das, was Hoeneß da sagt. Die Leute müssen wissen, woran sie sind. Also sie müssen ihre Position kennen, sie müssen aber auch ihre Wichtigkeit kennen, sie müssen ihren Job kennen. Und es ist immer besser, dann zu kommunizieren und den Leuten ganz klar zu sagen, was Phase ist, als sie so im Ungewissen zu lassen. Und da gibt's ja genug Leute, ne, die was zu sagen haben, die dann alles so schwimmen lassen und keiner weiß, woran er ist. Das bringt keinen weiter.
Und ehrlicherweise, Nils, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, warum man so sein kann. Denn guck dir doch mal die Konstellation einer Fußballmannschaft an. Du hast die Jungs jeden Tag, mehr oder weniger den ganzen Tag zusammen. In Deutschland ist es ja oft so, da wird morgens trainiert, dann wird mittags irgendwie gemeinsam Mittag gegessen, dann ist noch ein bisschen Massage und so weiter. Und dann gibt es, wenn so eine freie Woche ist, gibt es dann nachmittags nochmal eine kleine Trainingseinheit. Also du hast, was hast du, wie viele Spieler hast du? 24, 25 Spieler hast du zusammen. Da hast du quasi doch alle Zeit der Welt, auch mit den Spielern zu sprechen und sie mitzunehmen und ihnen deine Ideen auch mitzugeben. Und ich kann das immer nicht verstehen, warum es dann heißt, ja, der spricht nicht mit mir oder es wird zu wenig kommuniziert. Ja. Die hängen so viel aufeinander, da muss man doch quasi miteinander sprechen. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Und ich glaube, das wird auch mehr und mehr wichtig sein und einfach auch Grundvoraussetzung, um erfolgreich eine Fußballmannschaft zu trainieren oder überhaupt ein Team zu leiten. Und wenn wir uns jetzt nochmal angucken, es kommen jüngere Generationen nach, die damit auch aufwachsen mit einer gewissen Kommunikation, die für sie selbstverständlich und normal ist. Es funktioniert nicht mehr so, wie es wahrscheinlich vor ein paar Jahrzehnten noch funktioniert hat, dass der Trainer da einfach Ansagen macht, schreit die Leute zusammen und dann funktionierst du auf höchstem Niveau. Wird nicht mehr klappen, weil auch die Spieler mündiger sind heute als damals und du musst die einfach mit ins Boot nehmen, auch kommunikativ.
Und Sebastian Hoeneß hat das offensichtlich geschafft. Seitdem er beim VfB ist, gab es 33 Bundesligaspiele und er hat unfassbare 66 Punkte geholt. Ja, crazy. Also 2 im Schnitt. Mhm. Und das muss man schon sagen, aus einer Mannschaft wie dem VfB, die jetzt, wenn man mal auf sowas wie Spieleretat oder Marktwerte auch der Spieler schaut und so weiter, dann ist der VfB Stuttgart bestenfalls eine Mittelfeldmannschaft. Ja. Und er hat es einfach geschafft, die Spieler besser zu machen, viele Spieler besser zu machen und einfach dafür zu sorgen, dass sie, ja, wie du das vorhin bei Klopp gesagt, dass sie für ihn auch durchs Feuer gehen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Und der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Werle spricht ja auch von einem Signal nach innen und nach außen, wenn er quasi über die Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß spricht. Und er konnte sich auch ein bisschen Häme in Richtung des FC Bayern München nicht verkneifen. Er hat nämlich gesagt, ich freue mich schon sehr auf mein nächstes Weißwurstfrühstück mit Sebastian. Kleine Spitze in Richtung der Bayern. Ja, von Alex Werle kann man halten, was man will, aber diese kleine Spitze konnte er sich wohl nicht verkneifen.
Und Fabian Wohlgemuth, der Sportdirektor vom VfB, hat noch gesagt, die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit Sebastian Hoeneß ist für uns, für unsere weitere sportliche Entwicklung von derartiger Bedeutung wie aktuell keine andere Personalie im Verein. Mhm. Auch das zeigt nochmal den Stellenwert, den ein Trainer generell und eben ein sehr guter Trainer wie Hoeneß dann scheinbar auch hat.
Ja, und dann sind wir mal sehr gespannt, wie die Saison für den VfB zu Ende geht. Die haben jetzt ja gerade nochmal 40 Millionen eingesammelt von Porsche, die Porsche in den Verein investiert. Damit haben sie mit Mercedes und Porsche.
Sind jetzt nicht so schlecht ausgestattet.
Automobilkonzerne.
Ja, und wenn es jetzt nicht völlig daneben geht, dann spielen die Champions League nächstes Jahr, dann kommt auch noch ein bisschen Geld rein. Also das wird schon spannend. Und wie gesagt, ich finde es cool, dass der Hoeneß da bleibt und ich hoffe, dass es ihm viele Spieler gleich tun werden. Und da haben wir nächstes Jahr einen starken VfB wieder in der Meisterschaft und vielleicht ja auch in Europa.
Genau. Mit ein paar Spielern haben sie ja schon verlängert. Jetzt fehlt, glaube ich, noch Guirassy und den Dennis Undaf. Ja. Würden sie ja gerne für die kommende Saison behalten. Der ist von Brighton nur ausgeliehen, soll 20 Millionen kosten, muss man mal gucken, ob sie die 20 Millionen, die sie sicher haben, wenn sie in der Champions League sind, dann direkt für Undaf ausgeben oder ob sie sagen,
wäre mal nicht gucken. Die schlechteste Investition, würde ich sagen.
Genau, könnte schon eine gute Investition in die Zukunft sein.
So, Zukunft. Kommen wir noch zur ganz nahen Zukunft. Oh ja. Oh, wir nehmen heute hier am Dienstag auf und heute Abend kämpft Drittligist Saarbrücken um den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale und zwar gegen einen Erstligisten, gegen die Traditionsmannschaft Borussia Mönchengladbach. Und es ist ja die Fortsetzung der allseits beliebten David gegen Goliath-Geschichte. Saarbrücken hat Frankfurt schon rausgehauen, hat Bayern rausgehauen. Oh,
das war ein super Spiel.
Mich schüttelt es ganz kurz. So, und jetzt könnte eben auch Gladbach folgen und Saarbrücken dann tatsächlich zwei Spiele vor der Pokalsensation stehen. Was denkst du denn? Schaffen die das heute Abend wieder? Also sie waren 2020 ja schon mal im Halbfinale.
Und zwar als Viertligist. Das habe ich extra nochmal nachgeschaut. Sie sind damals als erster Viertligist ins DFB-Pokal-Halbfinale gekommen. Ja. Also augenscheinlich scheint da irgendwas zu passieren, wenn im Ludwigspark die Lichter angehen, da in Saarbrücken. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt nochmal über sich hinauswachsen können. Man hat ja schon das Gefühl, wenn das so zweimal geklappt hat gegen wirklich sehr, sehr, sehr starke Mannschaften, ob sie es dann noch ein drittes Mal hinkriegen. Mhm. Ich glaube nein. Ich glaube, Gladbach wird sich da heute durchsetzen. Aber ist Pokal, ne? Pokal hat seine eigenen Gesetze,
ja, Nils. Wenn du dir auch anschaust, wer jetzt sonst noch fürs Halbfinale schon feststeht, also Leverkusen, alles klar. Aber dann haben wir eben auch noch Düsseldorf und Kaiserslautern. Also das ist schon auch interessant, dass da ja doch die ein oder andere Mannschaft, die man da sonst so erwartet hat, nicht vertreten ist.
Ja, das ist so. Und ist es nicht sogar, es ist doch schon ausgelost.
Ja, ja,
es
also wäre, Saarbrücken würde gegen Kaiserslautern spielen.
Oh, das wäre natürlich auch ein mega geiles Spiel, wenn du dann Saarland gegen die Pfalz
und auch so ein Spiel kannst du als Saarbrücken dann natürlich gewinnen und dann stehst du wirklich da im fucking Finale. Und wir wissen, im Finale ist einfach nochmal mehr möglich als ohnehin schon.
Ja, ich glaube, sie haben auch genug Selbstbewusstsein.
Ja.
Also sie sagen ja auch von sich, warum denn nicht? Wir haben eine Chance.
Ja.
Natürlich haben sie die auch, aber ja, muss man mal sehen, wie es läuft heute.
Ja, es ist tatsächlich interessant, wenn man sich auch die Interviews da mal anhört von Saarbrücken und dann auch die Gegenseite. Also Saarbrücken-Kapitän Manuel Zeitz hat zum Beispiel gesagt, in der dritten Liga stehen wir leider nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Da sind sie so ziemlich im Mittelfeld aktuell. Durch etliche Unentschieden haben wir viele Punkte liegen lassen und befinden uns im Niemandsland der Tabelle. Im Pokal hingegen sind wir zweimal gegen Bundesligisten über uns hinausgewachsen. Jetzt freuen wir uns auf das nächste große Duell. Und er sagt auch, Borussia Mönchengladbach wird gewarnt sein.
Ja, gut. Klar, ja, wenn halt Bayern schon rausgeflogen ist und Frankfurt, dann werden sie gewarnt sein,
das glaube ich auch. Und ähnlich sagt das auch der Sportdirektor von Saarbrücken, Jürgen Luginger, der sagt, der Gegner hat schon auch einen gewissen Respekt, fügt aber auch an, aber wir sind immer noch dritte Liga, Underdog und gucken mal, was da rauskommt.
Ja.
Ja. Ich finde, die machen das schon ganz schön, muss ich sagen, weil einerseits mit diesem Gewarntsein, da schwingt schon so eine ganz zarte Drohung mit und trotzdem ordnen sie es ja immer wieder ein und sagen hier, ne, dritte Liga und bla bla bla.
Ja,
ich finde, so kann man das schon machen, so kommunikativ.
Wie ist das bei Gladbach angekommen? Sind die Gladbacher gewarnt?
Ich glaube, doch, die sind tatsächlich gewarnt und das hat Seoane eigentlich auch ziemlich so gesagt, also er macht es auch richtig, er gibt erstmal Komplimente, ne? Die haben einen tollen Weg gemacht und auch gezeigt, auf welchem Niveau sie spielen können. So, und er sagt selber sogar auch, wir sind auf jeden Fall gewarnt. Also er hat das Wording dann sogar direkt übernommen, aber er sagte auch, wir fokussieren uns auf unsere Leistung und wir haben natürlich den Anspruch, in die nächste Runde zu kommen.
Ja, ja.
Also das ist auch ganz klar formuliert und Gladbachs Sportdirektor Roland Wirkus hat es noch deutlicher gesagt. Er sagt, wir fahren als Erstligist zu einem Drittligisten, da gibt es keinerlei Ausreden, da musst du gewinnen, fertig.
Ja, und ist ja für Gladbach auch eine super Chance, muss man mal sagen. Jetzt in den vergangenen Jahren haben sie sich wieder mal so als graue Maus der Bundesliga etabliert. Ja. Sie haben vorher ein bisschen nach oben geschnuppert, nachdem sie ja auch viele Jahre dann immer mal so als Fahrstuhlmannschaft galten. Und jetzt im Moment sieht man aber auch nicht, was Borussia Mönchengladbach in dieser, aber auch in den kommenden Saisons so reißen kann in der Liga. Ich glaube nicht, dass sie jetzt den Weg des VfB gehen und in den kommenden Jahren schon wieder um Europa mitspielen. Von daher ist das für Gladbach natürlich jetzt eine Riesenchance, genau wie du es gesagt hast. Ja. Kaiserslautern im Halbfinale, auf der anderen Seite Düsseldorf gegen Leverkusen. Wenn alles normal läuft, stehst du im DFB-Pokalfinale gegen Leverkusen und da den Pokal mal wieder in den Händen zu halten. Ich glaube, hat Effe nicht am Wochenende gesagt im Doppelpass, das ist der erste Titel dann seit 95?
Boah, okay.
Also von daher, das ist natürlich auch eine brutale Motivation für Gladbach, mal wieder irgendwie Silverware in der Hand zu halten, wie das in England so schön heißt. Mhm. Also von daher kann ich auch schon nachvollziehen, dass Wirkus sagt, wir wollen das. Ja. Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und da ist es uns total egal, wie der Rasen aussieht.
Aber pass auf. Ja, genau, das war ja auch noch ein Thema. Das stimmt, wurde ja verschoben schon wegen dem Rasen. Aber er sagt ja nicht mal, wir wollen, sondern der sagt, Da musst du gewinnen. Und ist das nicht aber schon ein Ticken zu viel vor dem Hintergrund, dass vorher Frankfurt und Bayern schon rausgeflogen sind?
Auch Bayern und Frankfurt haben vorher gesagt, wir müssen gewinnen. Sie müssen auch gewinnen und alle drei Mannschaften müssen gewinnen. Ich finde das okay, dass er das sagt. Es ist doch nun mal so, ja. Wenn du mal guckst zwischen Gladbach und zwischen Saarbrücken, was da für ein Unterschied ist. Wir haben vorhin über Etats oder Marktwerte gesprochen. Mhm. Das ist natürlich zwischen, sag ich mal, Mitte erste Bundesliga und Mitte dritte Liga. Mhm. Und die haben vor ein paar Jahren noch vierte Liga gespielt. Ein wahnsinniger Unterschied. Mhm. Ja, sie müssen das Spiel gewinnen, würde ich auch so klar sagen.
Also ich glaube,
du bist nicht so überzeugt
davon. Ich bin deswegen nicht so überzeugt, weil ich glaube, im Leben muss man relativ wenig Sachen. Und wir wissen, was im Fußball möglich ist. Und also wir reden hier wirklich von der kommunikativen Kleinigkeit. Aber ich glaube, ich würde das an seiner Stelle doch ein Ticken anders formulieren und würde sagen, wir sind der klare Favorit und natürlich fahren wir dahin mit der absoluten Überzeugung, dieses Spiel gewinnen zu können. Und dann finde ich, klingt das schon anders. Das setzt natürlich die Mannschaft nochmal zusätzlich unter Druck, die das auch so wissen, dass sie da gewinnen müssen eigentlich. Ja. Aber wie du sagst, ich meine, die Bayern und Frankfurt haben es auch gesagt, ja, sie müssten eigentlich, aber so läuft es halt nicht immer.
Ja, das ist auch so und da hast du auch recht. Ich finde, das gehört dann auch ein bisschen zum Selbstverständnis, dass man sagt, als Erstligist muss ich bei einem Drittligisten oder muss ich den Anspruch haben, bei einem Drittligisten zu gewinnen. Das wäre auch so ein kleiner Einschub, den man hätte wählen können. Aber
Genau. Ja, da kommt es auf Kleinigkeiten an. Aber gucken wir doch mal, wie dieses Muss heute Abend dann in der Realität aussieht. Ja,
tatsächlich.
Ob sie sehr dann gespannt. Wirklich auch gewinnen. Ja, wird ein spannendes Spiel und es wären auch sehr spannende Halbfinals, die wir uns dann mit Interesse reinziehen werden und bestimmt auch darüber sprechen. In der nächsten, übernächsten, wann auch immer Folge. Heute ist übrigens die 10. Folge, Jens.
Oh ja,
ein kleines Jubiläum.
Yay!
Genau, richtig. Was ist unser Ziel? Also ich finde, 100 sollten wir auf jeden Fall mal anpeilen, oder?
Ja, wir machen die 1000 voll.
Boah.
In 20 Jahren treffen wir uns noch regelmäßig zu einem Podcast und reden über die Kommunikation in Fußball. Und wer weiß, wie dann kommuniziert wird. Es wird doch spannend.
Wenn ich jetzt Lust hätte, würde ich im Kopf mal kurz ausrechnen, wie viele Jahre jetzt 1000 Folgen sind. Habe ich aber keine Lust drauf. Wir sagen lieber ciao, bis zur nächsten Woche. Einen schönen Spieltag wünschen wir euch. Bleibt schön gesund, bleibt schön entspannt. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens.